Sehen Sie meinen Topf jetzt?
Ich habe jetzt den Topf groß.
Ah, okay, perfekt, wunderbar. Okay, also wir haben jetzt da uns, wir bereiten das Frühstücksporridge zu, geht ganz, ganz schnell. Das ist wirklich eine Arbeit von, wir werden es jetzt eh sehen, einer Minute oder so. Kann man auch als Schuljause mitnehmen, kann man aber auch natürlich zum Frühstück essen. Man kann gleich die doppelte Menge zubereiten, dann hat man Frühstück und die Schuljause für den nächsten Tag, weil wahrscheinlich will man die zwei Sachen zweimal am gleichen Tag dasselbe essen. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Wir haben jetzt die Milch da drinnen, die kochen wir schnell auf. Es geht bei mir jetzt ein bisschen flott, weil es ein Induktionsherd ist. Und wenn die Milch kocht, wir hören, die kocht schon, dann braucht man einfach nur unsere Haferflocken und unseren Grieß. Und das rühren wir ein, kochen das Ganze ein einziges Mal auf und das waschen. Auf die Seite stellen. Fertig. Also das ist wirklich null Aufwand. Einfach einmal aufkochen, Grießhaferflocken hineingeben und dann lasst man das am Herd so ungefähr 3-4 Minuten quellen. Also einfach auf die Seite stellen, ein bisschen quellen lassen, dann wird es dickflüssiger. Keine Sorge, das schaut am Anfang so dünnflüssig aus und man denkt sich, das ist ja Suppe, aber das wird noch ganz schön fest. Wenn man zu viel Flocken oder Grieß erwischt hat, dann wird es richtig fest, dann kann man es fast schneiden, dann muss man halt noch Joghurt oder Milch noch dazugeben. Gut, da kann man jetzt, wenn man möchte, Nüsse hineinmischen, man kann Marmelade dazugeben, man kann Obst hineingeben oder man kann es einfach nur so essen, also wie man möchte. Der Vorteil ist, man hat da drinnen Gehirnenergie, sprich unsere Kohlenhydrate und was man auch drinnen hat, das ist ein bisschen eine Calciumquelle. Wirkt zwar nicht so optimal, weil wir ja die Kohlenhydrate dabei haben, aber in dem Fall ist es nicht so ganz dramatisch. So, was ich noch zeigen möchte, es gibt bei den Flocken gibt's zwei Arten. Es gibt die, ich schalte jetzt noch einmal wieder auf die andere Kamera. Es gibt die feinen Haferflocken und dann gibt es ja die groben Haferflocken. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist ganz einfach, bei den groben wird einfach das Korn im Ganzen gequetscht und bei den feinen wird das Korn zuerst in so Scheiben geschnitten, wie so Wurstscheiben quasi, und die werden dann gequetscht. Also beides ist möglich. Manche Kinder mögen lieber die groben, manche lieber die feinen. Das ist dann eine Geschmackssache. Gut, also das wäre schon einmal unser erstes Gericht gewesen. Welches Gericht sollen wir als nächstes machen? Gibt es irgendwelche Favoriten? Also normalerweise schaffen wir alles locker. Bitte?
Wer schnell ist, darf im Chat sich äußern.
Dann machen wir das zweite, das genauso blitzschnell geht, weil es wirklich ganz einfach ist. Hatten wahrscheinlich viele auch schon gemacht. Aber nochmal zur Erinnerung, das ist unser Joghurt im Glas. Das heißt, einfach Joghurt hineingeben. Auch da ist wieder völlig egal, welchen Joghurt man verwendet. Dann geben wir unsere Flocken dazu. Manche Kinder mögen es nicht so gerne, wenn es so weich, dann sind die Flocken, dann kann man einfach hinein. Ups, und es geht ein bisschen daneben. Wie viel Flocken man möchte, das ist auch eine Geschmackssache. Und dann kann man noch Marmelade dazugeben. So, also ich habe jetzt da verschiedenste Marmeladen. Da werde ich dann nachher auch noch ein bisschen was dazu sagen. Völlig egal, was man reingibt. Man kann auch Obst hineingeben. Fertig ist die Jause. Die Jause füllt man dann, also Marmelade noch dazu, die füllt man dann oder steckt sie dann in so einen Beutel, in einen Tiefkühlbeutel. Ich verwende sie immer gern mit Zip, weil dann läuft nichts aus und den Zip-Beutel, den kann man x-mal wiederverwenden, bis er halt irgendwann reißt. Und so hat man eine Schuljause, die nicht ausläuft. Wenn es mal ausläuft, bleibt sie im Beutel drinnen und ist von der Zusammensetzung her perfekt. Sowas kann man mindestens für 2 Tage vorbereiten. Im Kühlschrank hält es locker 2 Tage. Man kann auch tiefgefrorenes Obst hineingeben, das muss man halt nichts am Vortag schon untermischen, dann taut es bis zum nächsten Tag auf und auch dann unsere Kinder zum Beispiel essen sehr gerne mit gefrorenen Erdbeeren aus dem Garten, die mische ich dann am Vortag hinein, dann bleibt es schön kalt und wenn sie es dann zur Jause essen, dann ist es perfekt temperiert. Gut, dann würde ich vorschlagen, gehen wir zum Brot. Jetzt muss ich da nur meinen Sauerstoff ein bisschen wegputzen, weil ich mit den Haferflocken gepatzt habe. Bevor ich die Kamera einschalte. Gut, also ich schalte jetzt schnell wieder unsere Kamera ein. Passt. Da haben wir jetzt die Zutaten für unseren Brotteig. Das heißt, wir haben da Germ oder Hefe. Dann haben wir da unser Vollkornmehl. ein Brotgewürz. Man kann nehmen, was man möchte. Ich habe jetzt da Kümmel, Fenchel, Anis und Koriander und ein bisschen Brotklee. Und da haben wir noch Salz. Beim Salz gibt es eine Faustregel, pro 100 Gramm Mehl maximal 2 Gramm Salz. Meistens kommt man mit 1,5 Gramm Salz oder 1 Gramm locker aus, aber die Obergrenze liegt bei 2 Gramm. So, und das habe ich jetzt alles in eine Schüssel gegeben. Und da drinnen sieht man, da ist eine Gabel, so eine Oma-Gabel, so eine uralte, wie man es früher gehabt hat. Die ist perfekt, diese Gabel, weil die ist schön stabil. Und da gebe ich jetzt einfach her und gieße ein bisschen Wasser da hinein. Kann man das noch sehen? Ja. Also man gießt da einfach Wasser hinein. Dann wird das mit der Gabel zum Schüsselrand hin zerquetscht, aufgelöst, bis das Ganze schön flüssig ist. Das wäre mal der Garm oder die Hefe gewesen. Und dann können wir noch unsere Gewürze, das die Gewürze mit dem Salz vermischen. Zum Schluss wird einfach alles miteinander verrührt und da geben wir jetzt so viel Wasser dazu, bis das Ganze ein relativ klebriger Teig wird. Warum klebrig? Vollkornteige, die fest sind, werden relativ schnell trocken. Das heißt, das Brot ist dann am nächsten Tag schon trocken und das wollen wir ja nicht. Deshalb darf da ruhig mehr Flüssigkeit drin sein. Also da sieht man, das ist noch viel zu wenig. Da braucht man noch ein bisschen was. Ob man jetzt kaltes oder warmes Wasser nimmt, ist im Endeffekt egal. Je wärmer, umso schneller geht das Brot auf. Je kälter, umso länger braucht es, bis es aufgeht. So, in der Schule, wenn man es zubereiten möchte, würde ich warmes Wasser verwenden, weil da hat man wahrscheinlich nicht so viel Zeit. Zu Hause ist es völlig egal. So. Einfach vermischen. Ich kann meine Kamera schnell herausnehmen. So. So, man sieht, das lässt sich wunderbar verrühren. Warum nehme ich die Gabel? Weil dann der Teig schöner aufgeht und schneller aufgeht. So. Das ist jetzt fertig. So ist die Konsistenz perfekt. Das heißt, man nimmt eine Gabel, steckt die in die Mitte hinein und wenn die stehen bleibt oder so sich minimal bewegt, ist die Konsistenz perfekt. Wenn die Gabel umfällt, hat man zu viel Wasser und wenn man nur Mehl drinnen sieht, dann weiß man, okay, das war zu wenig Wasser. Und den Teig, den kann man jetzt zudecken und einfach im Backofen drin, also im kalten Backofen rasten lassen. Braucht keine Energie, man könnte es auch im Warmen rasten lassen, aber im Kalten geht es genauso, dauert halt ein bisschen länger. Und dann kann man es entweder in der Backform hineingeben oder, wenn es ganz schnell gehen muss, ich habe jetzt da zum Beispiel so eine Backform vorbereitet, wenn es ganz schnell gehen muss, kann man den Teig auch so schon hineingeben und den dann einfach 20 Minuten stehen lassen und dann in den Ofen schieben, dann ist er auch aufgegangen. Also das wäre vor allem, wenn man sagt, man hat in der Schule nur 1,5, 2 Stunden zur Verfügung, dann kann man diese Technik auch anwenden. Gerade im Kochunterricht ist ja oft so, dass man leider nicht mehr 3, 4 Stunden hat, sondern ich weiß nicht, wie es in Vorarlberg ist, aber bei uns haben sie ja teilweise nur noch 2 Unterrichtsstunden und dann geht sich das nicht mehr aus, dass man den Teig rasten lässt und noch einmal zusammenknetet und wieder rasten lässt. Das ist dann einfach leider nicht mehr möglich. So, wie füllt man den Teig am besten ein? Wird jetzt wahrscheinlich jeder denken, na, einfach hineingeben und glatt streichen. Bitte nicht glatt streichen, der verteilt sich von selber und geht dann wunderschön auf. Also einfach so da drin lassen. So. Ich nehme gerne alles mit der Teigkarte raus aus der Schüssel, weil dann ist die Schüssel nachher viel leichter zum Reinigen. Also die ist dann eigentlich fast sauber, bis auf ein paar kleine Reste. Und das wäre es dann schon gewesen. Man gibt dann oben noch ganz ein kleines bisschen Wasser drüber. Und dann ab in den kalten Backofen. Da kann es ein bisschen rasten. Und dann kann man einschalten und das Brot fertig backen. Also wie gesagt, das wäre die Schnellvariante und die Langsamvariante, wie man es kennt, ist, dass man es jetzt einfach aufgehen lässt, nachher noch einmal zusammenknetet, formt und erst dann in den Backofen schiebt. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist der, dass dieses Brot ein bisschen grobporiger wird Und wenn man es eben eine Stunde vorher gehen lässt, dann noch einmal zusammenknetet, dann wird es feinporiger. Die Haltbarkeit ist ziemlich die gleiche. Jetzt stellt sich die Frage, der ein oder andere wird sich sicher denken, ja, aber eine lange Teigführung ist doch viel gesünder. Aber Schmunzler sehe ich. Da muss man sich immer die Frage stellen, muss der Teig tatsächlich so lange gehen? Wenn ich Sauerteig verwende, natürlich, weil sonst wird es ja kein ordentlicher Sauerteig. Aber brauchen es die Zutaten, dass man sie so lange rasten lässt? Braucht es das Mehl? Muss man das Mehl so lange rasten lassen? Na, wenn man Palatschinken zubereitet zum Beispiel, lasst man den Teig ja auch nicht ein, zwei Tage stehen. Braucht es das Wasser? Na, sowieso nicht. Brauchen es die Gewürze? Auch nicht. Und die Hefe, der Germ, braucht es auch nicht. Also man müsste das Brot nicht ein paar Stunden rasten lassen. Es wird nur etwas leichter bekömmlich, wenn man es sehr lange rasten lässt, also wenn man einen Sauerteig zubereitet. Warum? Weil die sogenannten FODMAPs, also diese Inhaltsstoffe, die unseren Darm ein bisschen beschäftigen, sich reduzieren. Aber auf der anderen Seite sind es genau diese Inhaltsstoffe, die unseren Darm auch pflegen, das heißt die Nahrung für unsere Darmbakterien sind. Und wenn man sich das anschaut, wie viele Darmbakterien wir im Körper haben, dann ist es doch eine Vielzahl, die ernährt werden möchte. Weiß zufällig jemand, wie viele Bakterien wir im Darm haben? Also Lebewesen sind ja nicht nur Bakterien.
Viele.
Hat zufällig jemand eine Zahl im Kopf? Jetzt spricht die Doris mit uns. Hat zufällig jemand eine Zahl? Es ist 5-mal die Weltbevölkerung. Wir haben 5-mal die Weltbevölkerung an Kleinstlebewesen in unserem Darm drin sitzen. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, damit unser Darm funktioniert. Besonders für das Immunsystem wichtig, weil das eine wichtige Barriere ist. Ich sage immer, diese Darmbakterien sind wie die Türsteher. Die schauen, dass nur die rein dürfen, die tatsächlich rein sollen, und die Bösewichte müssen draußen bleiben. Gut, also das wäre unser Brot. Das schiebe ich jetzt in den kalten Backofen.
Ganz kurz eine Frage zwischen.
Ja, natürlich.
Im Chat war, wurde die Kastenform eingefettet und bestäubt, und warum ohne Zudecken gehen lassen?
Okay, also das mit Befetten und Bemehlen ist deshalb, weil diese Backform, das ist eine uralte Keramikbackform, und wenn ich das nicht befette und bemehle, dann klebt es da drin, aber sowas von an, dass ich es nicht mehr rausbekomme. Es könnte natürlich Backpapier verwenden, das geht genauso. Ich habe es mir aber angewöhnt, dass ich bei dieser Form wirklich befette und bemehle, damit ich nicht so viel Backpapier brauche, weil das Backpapier, das man immer wieder verwenden kann, das funktioniert in dieser Form nicht so gut, weil es immer wieder durchrutscht. Also das ist rein der Form geschuldet, dass das befettet und bemehlt ist. Und was war die zweite Frage noch einmal? Warum nicht zudecken? Gell?
Genau.
Genau. Es ist so, wenn man es im Backofen aufgehen lässt, muss man es nicht zudecken, weil der Backofen ja sowieso ein geschlossener Raum ist und damit trocknet die Oberfläche nicht aus. Also das ist, hat rein damit zu tun. Ich schalte gerade noch meine Kamera rein, damit man mich auch sieht. Also das hat rein damit zu tun, weil wenn ich es jetzt so stehen lassen würde, dann trocknet die Oberfläche aus und ich habe oben dann so eine harte Teigkruste und im Backofen passiert da nichts. Also man muss nicht doppelt abdecken. Gibt es sonst noch eine Frage?
Also im Chat waren Sie das jetzt, aber sonst passt. Bitte gerne in den Chat schreiben. Und ich
werde jetzt ist die nächste. Was machen wir denn als nächstes? Soll man den Aufstrich machen oder machen? Na, wir machen gleich den Kuchen.
Ja, genau. Es war der Wunsch vorhin mal den Kuchen.
Okay. So, dann machen wir gleich den Kuchen. Und zwar, man kann Backform verwenden, was man möchte. Mir ist jetzt gerade die Herzform in die Hände gesprungen, deshalb nehme ich jetzt die Herzform. Aber ich habe es schon in Google-Hub-Formen gebacken, in ganz normale runde Formen. Auch in kleine Muffinsförmchen kann man es backen. Also das ist völlig egal, was man verwendet. In diesem Fall müssen wir die Backform nicht einfetten, weil unser Teig Fett drinnen hat. Weil das sind so Streusel und da braucht man nicht zusätzlich befetten. Das biegt nicht an. Gut, also was braucht man jetzt? Wir brauchen, ich schalte wieder die Kamera um. Für Streusel, warum habe ich überhaupt den Kuchen mit Streuseln gewählt? Also sein tut es so, dass die Streusel relativ fein zum Zubereiten sind, weil da muss man eigentlich nicht aufpassen, dass man das schnell genug in den Backofen schiebt. Wenn man jetzt zum Beispiel Backpulver drinnen hat und man lässt es zu lange heraus stehen, dann geht das Backpulver ja schon auf und im Backofen drin geht dann nichts mehr auf. Das heißt, im Backofen drinnen kriege ich dann einen speckigen Kuchen und bei den Streuseln kann ich eigentlich nichts verkehrt machen. Das heißt, wenn die Kinder länger brauchen, ist es auch kein Problem. Dann brauchen sie halt ein bisschen länger, meine Güte, wegen dem geht der Kuchen genauso gut. So, und wir haben jetzt da drin im Vergleich zu herkömmlichen Rührkuchen relativ wenig Fett. Also man braucht nicht so viel Fett, meistens hat man 200, 250 Gramm Fett. Für so einen Kuchen braucht man jetzt in dem Fall nicht, es reicht auch eine geringere Menge. Ich habe die Butter da schon geschmolzen, auch da kann man wieder verwenden, was man möchte. Und da hinein gebe ich jetzt Vollkornmehl. Ups. Und zwar relativ viel, da sieht man das, das ist relativ viel an Vollkornmehl. Und dann haben wir noch ein bisschen Zucker drin, im Vergleich zu anderen herkömmlichen Kuchen auch weniger. Der Vorteil von dem Kuchen ist, es ist 100% Vollkornmehl und schmeckt aber überhaupt nicht nach Vollkornkuchen. Ich würde es aber auch nicht erwähnen, muss ich ganz ehrlich sein. Ich erwähne nie, wenn ich mit Kindern koche, dass das Vollkorn ist oder gesund ist, sondern ich erwähne einfach gar nichts. Weil gerade bei Teenagern ist es oft so, dass das gesund oder Vollkorn zu sauer aufstößt, dass sie es dann erst gar nicht kosten wollen und auch nicht zubereiten möchten. So, jetzt haben wir da unseren Topf. Ups. So, wir können jetzt in dem Fall, ist es fast geschickter, wenn ich das in die Schüssel hineingebe, weil das größer ist. So, einfach mit der Gabel verrühren. Wir sehen, ich habe wieder die gleiche Gabel wie davor. So, und da, Streusel hat sich ja jeder schon gemacht, geht es darum, dass da kein homogener Teig entstehen soll, sondern einfach nur so Krümel. Oder sind schon fertig, fast fertig. So, das wären jetzt einmal unsere Streusel. Und da habe ich noch Mehl. Sehe ich gerade. Passt wunderbar. Also da muss man gar nicht so pingelig sein. Das funktioniert immer. Selbst wenn nur irgendwo ein kleiner Mehlrest ist, ist kein Problem. So, sieht man das? Streusel sind fertig. Gut, jetzt geht es an die Fülle. Die geht genauso einfach. Und zwar, wir haben da drinnen 3 Eier. Dann haben wir Topfen. Dann haben wir Sauerrahm. Sauerrahm hat den riesen Vorteil, dass er nur 15% Fett hat. Dann haben wir ganz eine kleine Menge Öl, 30 Gramm, also wirklich verschwindend geringe Menge. Warum dieses Öl? Ohne Öl geht es auch, aber es ist einfach ein bisschen geschmackiger für einen Einsteiger. Dann haben wir eine vergleichsweise geringe Menge Zucker und das, was da so dunkel ist, das ist Vanille. Und dann kann man noch, wenn man möchte, andere Gewürze hineingeben. Ich habe unten drunter noch ein bisschen Zitronensaft für den Geschmack und das war es eigentlich schon. So, und jetzt kommt wieder unsere Gabel zum Zug. Einfach alles miteinander vermischen. Ja. Das Ganze ist schon fast fertig. So, das war's. Also wirklich so easy zu machen, dass man da null Vorkenntnisse oder irgendwas braucht, einfach alles in die Schüssel. Hat auch den Vorteil, dass es sehr geschirrsparend ist. Also man braucht nicht 95 Töpfe, sondern es reicht im Prinzip eine Schüssel und ein Topf und eine kleine Schüssel für die Streusel und fertig ist die Geschichte. So, was wir jetzt noch brauchen, ist ein Obst. Kann man wieder verwenden, was man möchte. Ich war gerade vorhin in der Pause im Garten und habe ein bisschen Äpfel geerntet. Da sieht man, die sind nicht wunderschön, sondern die haben Tätschen und Dellen und alles Mögliche da drinnen. Da hat auch irgendein Wurm offensichtlich oder irgendeine Wespe oder so mal gekostet bei dem Apfel. Vielleicht wissen das die meisten oder alle, vielleicht auch nicht. Es ist bei den Äpfeln so, dass man im Jahr 2009 begonnen hat, Polyphenole herauszuzüchten. Das heißt, das sind eigentlich die Substanzen, die man braucht, um einen Apfel gut zu vertragen. Und seitdem das heraus ist, hat man Äpfel, die nicht mehr braun werden. Das heißt, wenn ich die jetzt aufschneide, dann wird man relativ bald sehen, wie schnell das dieser Apfel braun wird. Jetzt ist er noch schön hell, aber es wird nicht lang dauern, dann ist der braun. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil dann ist die Verträglichkeit sehr, sehr, sehr hoch bei diesem Apfel. Wenn der Apfel nicht mehr braun wird, kann es passieren, dass man im Mund drin auf einmal so ein komisches Mundgefühl bekommt. Das kennen manche vielleicht von den Kiwis oder wenn sie Ananas essen, dass das dann so ein bisschen wehtut im Mund drinnen. Das gibt es eben auch bei den Äpfeln seit 2009 bzw. 2012. Seit 2012 kann man die Äpfel im Handel kaufen. Also wenn jemand die Möglichkeit hat, noch so richtige ursprüngliche Äpfel zu bekommen oder vielleicht selber im Garten welche hat, die auch braun werden dürfen, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, diese zu bevorzugen. Es ist so, dass in Österreich 70-80% vom Obst und vom Gemüse, das produziert wird, im Müll landen. Das heißt, ein sehr, sehr hoher Anteil. Großteils deshalb, weil es den Kriterien, den Schönheitskriterien nicht entspricht. Es gibt da eben so Kriterien. Zum Beispiel der Apfel, ein roter Apfel, der muss bei dem Apfel, der ist rot, da muss 3/4 der Fläche rot sein. Der Apfel darf keine Dellen haben. Zum Beispiel dieser Apfel, der hat da so eine Delle drin, der würde im Müll landen. Also der wäre nicht verkäuflich, nicht verkaufbar. Dann der Stiel, das ich herausbringe, der Stiel des Apfels, der muss unversehrt sein. So steht es in dieser Verordnung drinnen. Ja. Und diese ganzen Kriterien und noch etliche Kriterien mehr führen eben dazu, dass so viel weggeworfen wird. Also weiß zufällig jemand, wie viel das weltweit an Lebensmitteln weggeworfen wird? Ungefähr ein Drittel. Ein Drittel der Lebensmittel wird weggeworfen. Und wenn man jetzt dann immer wieder hört, wir haben zu wenig Lebensmittel. Nein, wir haben nicht zu wenig Lebensmittel. Wir müssten nur endlich diese Vermarktungsnormen, so nennen sich diese Normen, die müssten wir einfach einmal streichen. Und es müsste auch im Handel komplett anders agiert werden, dass auch dieser Apfel zum Beispiel, der sicher hervorragend schmeckt, also der ist nicht faul, der hat nur so, sieht man das, aus welchen Gründen auch immer, da so eine Vertiefung drinnen, dass auch dieses Obst in den Handel kommt. Und es müsste sich auch der Konsument ändern, dass er sowas auch kauft und nicht nur das ganz Schöne heraussucht und alles andere liegen lässt. Was schätzen Sie, wie viel Prozent der Lebensmittel oder wie viel Prozent von dem, was weggeworfen wird, wirft der Verbraucher weg? Also wir. Ungefähr 40%. Früher war die Gastro und der Großhandel so ein bisschen, waren so die Buhmänner und jetzt ist es eigentlich der Konsument, der wirft fast 40% weg. Sind erschreckende Zahlen, die wir da in Österreich haben. Was schätzen Sie, wie viel Prozent der genießbaren Lebensmittel landen im Restmüll? Also nicht im Biomüll, sondern im Restmüll. Ungefähr, also wir haben es in Tirol, wir haben uns gesteigert von ca. 8% auf mittlerweile 16-18%, je nach Bezirk. Also unser Restmüll besteht zu 16-18% aus genießbaren Lebensmitteln. Ökologischer Riesenproblem, weil die Mülldeponien natürlich nicht mit so viel organischem Material rechnen quasi. Das heißt, das gibt die Mülldeponie, das funktioniert dann nicht mehr. Gut, also wir brauchen dann noch die Äpfel. Jetzt sieht man ganz deutlich, wie das schon braun wird. Sieht man das? kann jeder zu Hause mal probieren. Einfach einen Apfel aufschneiden oder eine Birne oder eine Banane, nicht zu verwechseln mit der Schale, die wird schon braun, aber wird das Fruchtfleisch auch nur braun. Eine Avocado, da kann man das überall probieren, weil diese ganzen Sorten sind eben umgezüchtet worden. Aus welchen Gründen? Aus optischen Gründen. Nicht, weil es besser verträglich ist, weil es irgendwelche anderen guten Eigenschaften dann entwickelt. Nein, ausschließlich aus optischen Gründen. Gut, also das Obst. Ich mag am liebsten das mit dem Parisienne oder Kern aus Stecher herausnehmen, weil dann hat man sehr, sehr wenig Abfall und kann das relativ flott im Prinzip erledigen. So, jetzt brauchen wir nur noch unsere Backform und ich nehme jetzt einfach aus Zeitgründen nur zwei Äpfel her. Ja. Ich wollte sie davor nicht aufschneiden, weil dann wären die so braun geworden, dass wahrscheinlich jeder gesagt hätte, oh, das schaut unappetitlich aus. Wir haben jetzt unsere Herzform, unsere Streusel. Nehmen wir die, ja, ein Drittel, die Hälfte, völlig egal. So, da ein bisschen hineingeben. Das Ganze müssen wir dann schön verteilen. Ich tue es immer gerne ein bisschen flach drücken, weil jetzt war ich aber sehr sparsam. So, ein bisschen was gebe ich noch drüber. Und jetzt kann man entweder schon ein bisschen was von der Creme hineingeben oder man sagt, ich will unten die Äpfel haben. Ich mache es eigentlich meistens so, dass ich zuerst ein bisschen Creme hineingebe. So. Dann kommen die Äpfel drauf. Egal, wie man die da reingeben. Also es sind auch alles Rezepte, wo es... Ah, da sieht man, die hat eine kleine Druckstelle, dieser Apfel. Das stört überhaupt nicht. Schaut jetzt viel dunkler aus, als es in Natura ist. Das ist einfach nur eine Druckstelle. Wenn der Apfel innen drin faul ist und außen rundherum nicht, dann ist es nicht, also so ausschaut, als ob er faul wäre, dann ist es nicht Fäulnis, sondern das ist ein Entwicklungsfehler. Da hat es im Frühling einmal kein optimales Wetter gegeben und dann wird es in der Mitte so, ja, so ähnlich wie wenn es faul wäre. Das kann man trotzdem, also das Faule schmeckt nicht gut, aber den Rest kann man trotzdem essen oder verkochen und da passiert nichts. Wenn es richtig faul oder schimmelig ist, dann riecht man es, weil dann stinkt. So, die verteile ich jetzt da schnell und dann kommt oben drüber die restliche Creme. Ich bin immer ein Fan von Schüsseln sauber ausputzen, weil das Ganze ist erstens einmal Lebensmittelverschwendung und es biegt einfach irgendwann einmal im Ausguss drin und in den Leitungen drin. Und wenn man sich gerade die Küchen anschaut, die Leerküchen, dann sieht man das leider immer wieder, dass die Rohre verstopfen. War das nicht bei der Evelyn im Unterricht? Da war ich am Freitag in Innsbruck in der Leerküche als Letzte drinnen und habe einen Geschirrspüler eingeschalten und wollte eigentlich nach Hause gehen. Und dann war die Leitung zu. Das heißt, das ganze Wasser ist ausgeflossen und der Sicherungskasten, der war aber verschlossen. Das heißt, ich habe mit einer Kehrschaufel, weil wir haben keinen Kübel gehabt, mit einer Kehrschaufel das Wasser vom Boden weggeschaufelt, während das immer wieder vom Geschirrspüler rausgekommen ist. Also das ist nicht ganz so optimal, wenn sowas übergeht. So. So, das wäre schon gewesen. Ab in den Backofen und fertig ist die Geschichte. Dann haben wir noch unser letztes Rezept. Jetzt stellen wir uns gerade wieder auf die Seite. jetzt schnell den Schweinestall verräumen.
Es kommt gerade im Chat, Frau Kirchmeier, dass eine Lehrerin eben sagt, meine Schüler wollen Apfelmus aus Fallobst nicht essen.
Ja, ich weiß, das ist echt schlimm, weil teilweise auch von zu Hause natürlich die Angst geschürt wird, dass man Produkte, die nicht ganz optimal ausschauen, die nicht ganz perfekt sind, nicht mehr essen darf, weil man sich vergiften könnte. Wir haben im Jahr 2018 im Dezember haben wir über ORF diese Mutter-Erde-Aktion bespielt, eben genau zu diesem Thema Lebensmittel im Abfall. Da haben wir dann auch ein Buch dazu verfasst, Nicht alles ist Mist, weil eben genau diese Problematik immer wieder daherkommt. Ich bin seit 2009 in so einem Gremium drinnen, wo es eben darum geht, wie kann man den Lebensmittel retten. Aus dieser Gruppe heraus ist zum Beispiel diese Aktion entstanden, dass man abgelaufene oder fast abgelaufene Lebensmittel um 50% oder 25% günstiger kriegt. Das hat es davor noch nicht gegeben. Federführend war da die Frau Moser von der Spar. Also das ist ein riesen Thema, dass eben die Optik viel mehr entscheidet als tatsächlich das, was dahinter steckt. Deshalb hat mir auch diese Achtsamkeitsübung davor so gut gefallen, weil ich glaube, wenn man mal zum Beispiel so einen Naturapfel kosten kann, wenn man da mal dran riechen kann, wenn man das mal im Mund haben darf, dann spürt man, dass das ganz was anderes ist als zum Beispiel so ein Hochzuchtapfel. Aber es ist insgesamt sehr, sehr schwierig, weil man läuft ein bisschen gegen Windmühlen, weil wenn von zu Hause eher ein ablehnender Tenor kommt, dann wird es natürlich im Unterricht schwierig, sowas zu verarbeiten. Aber vielleicht kann man es über die Schiene Lebensmittelverschwendung aufbauen und dann sagen, schaut, wir verschwenden nichts, wir kochen unser Apfelmus aus dem Fallobst. Ist ja absolut okay. Oder wir werfen unser Brot nicht weg, sondern wir bereiten daraus Knödel oder Brösel oder was auch immer zu. Gut, dann kommen wir noch zum Aufstrich. Der ist so einfach, dass er das eigentlich schon beschämend einfach ist. Da drinnen habe ich jetzt Topfen und Sauerrahm. Dann habe ich Kräutersalz, also das, was so dunkel ausschaut, ist selbstgemachtes Kräutersalz. Und dann habe ich wieder einen Spritzer Zitronensaft drin. Man könnte auch einen Spritzer Apfelessig hineingeben, wenn man sagt, vielleicht keinen Zitronensaft. Und das war es eigentlich schon von der Basis her. Brauchen wir wieder so eine Oma-Gabel. So, ein bisschen umschalten. Diesen Aufstrich finde ich äußerst praktisch, weil das ist so ein Verwandlungskünstler. Das heißt, man kann den zum Beispiel im Sommer als Fondue-Sauce verwenden. Dann macht man nur ein bisschen flüssiger. Oder als Fondue-Sauce, sage ich, als Grillsauce. Oder im Winter. Ich mag jetzt nur mal so recht. Das nicht. So, so sieht man es auch. Also einfach, mit der Kamera ist das nicht immer so ganz so einfach. Gell? Ich habe schon mit einer Helmkamera probiert, das funktioniert noch weniger. Hat jemand einen guten Tipp, wie man sowas macht? Oder einen guten Tipp für Spitzenkamera, die man am Körper tragen kann, wo man nicht umschalten muss und die trotzdem alles irgendwie filmt. Weil das Blöde ist nämlich, die Kamera wandelt das Bild um. Das heißt, die muss alles seitenverkehrt machen, damit man es sieht.
Es geht gut, Frau Kirchmeier, bisher. Kommt gut mit. Gut. Also ich zumindest kann das so bestätigen.
Das wäre jetzt schon einmal fertig. Also das ist unser Grundaufstrich. Und wenn ich das jetzt flüssiger mache, indem ich zum Beispiel Mineralwasser dazu gebe oder Buttermilch oder was auch immer, dann habe ich die Soße. Und das kann man jetzt aufteilen auf 2, 3, 4, 5 Schüsseln. Und dann öffnet man seinen Kühlschrank und schaut einmal, was ist denn da drinnen. Vielleicht sind ein paar Essiggurken drin. Vielleicht hat man von Ostern, wenn man den zu Ostern macht, noch irgendein hart gekochtes Ei drinnen. Vielleicht gibt es irgendeinen Räucherfisch. Vielleicht ist eine Banane irgendwo im Gemüsekörbchen, die eigentlich schon längst verarbeitet werden sollte, was auch immer. Und das kann man dann einfach hineinmischen. Dann hat man mit einer Basis 5, 6, 7, 8, 10 verschiedene Aufstriche. wer Anregungen braucht, also wer sich nicht so ganz sicher ist, was kann ich denn nehmen aus dem Kühlschrank und was nicht, der kann sich gerne bei mir melden. Wir haben in unserem Buch Gesunde Jause, ich glaube sicher, weiß ich nicht, 50 oder 70 Ideen, was man alles miteinander vermischen kann. Die Variationsmöglichkeiten sind unendlich. Also wirklich, das ist wirklich ganz ein simpler Aufstrich. Ich habe jetzt da ein bisschen Petersilie aus dem Garten genommen und die wir jetzt klein hacken und da reinwerfen, dann ist im Prinzip der Aufstrich fertig.
Das ist ja auch sicher was, Frau Kirchmeier, was man zum Beispiel, wenn man mit den Schülern arbeitet, so als Aufgabe bis zum nächsten Mal mitgeben könnte. Jeder soll doch mal ausprobieren, was ihm am besten schmeckt. 2, 3 Geschmackskompositionen oder sowas, oder? Und man tauscht sich dann in der nächsten Stunde aus darüber.
Ja,
kann ich jetzt mir sicher vorstellen.
Oder was man auch machen kann, dass jedes Kind von zu Hause irgendwas mitnimmt. Dass man sagt, schaut mal zu Hause in euren Kühlschrank. Was gibt es denn da drinnen? Gibt es da irgendwas, was man aufschneiden kann? Eben zum Beispiel Essiggurk, Peperoni, was auch immer. Und wenn ja, dann nehmt einfach mal so ein kleines Schraubverschlussgläschen mit und wir bereiten in der Schule die Basis zu und wir werfen halt dann alles hinein, mischen alles hinein, was wir so bekommen. Und jeder hat dann seinen eigenen Aufstrich kreiert.
Genau. Also im Chat kommt gerade die Frage, ob Sie Magertopfen oder was Sie genommen haben.
Also ich habe jetzt in dem Fall, das ist bei unserer Sennerei, die den Topfen herstellt und da ist es mal so, also da kann ich jetzt nicht sagen, ob es Magertopfen ist oder nicht, ich habe ihn nicht gekostet. Ja, aber sonst würde ich einfach nehmen, was daherkommt. Weil wenn man jetzt mit Übergewichtigen arbeitet, würde ich schon einen Magertopfen verwenden oder maximal den 20-prozentigen, also ich würde nicht den 40-prozentigen hernehmen, aber in der Schule. Den 40-prozentigen, ja gut, den würde ich vielleicht wirklich nicht nehmen, weil der so fettreich ist, aber euer anderen. Das bisschen, das muss man sehr umrechnen auf den Absolutgehalt, auf den absoluten Fettgehalt, was da drinnen ist. Und selbst wenn jetzt da steht 10 oder 20%, ist das absolut ja nicht die Welt.
Und ja. Eben den Sauerrahm dazu, nicht nur Magertopfen, damit es einfach ein bisschen cremiger ist.
Ja, genau, genau.
Zum Fett schmeckt, oder?
Man könnte es theoretisch auch mit Naturjoghurt machen, nur dann schmeckt es halt schon sehr gesund.
Also. Ja, und es wird ja oft, meiner Erfahrung nach, dann sehr flüssig mit Joghurt leichter, also
ja,
macht es ein
bisschen
cremiger halt eben.
Ja, genau. Und wenn es jetzt wirklich mal passiert ist, dass dann das Ganze zu flüssig geworden ist, ist überhaupt kein Problem, einfach noch ein bisschen Topfen und Quark dazu mischen und schon ist es wieder fest. Weil es kann schon passieren, wenn man jetzt zum Beispiel Essiggurken schneidet und ein bisschen zu viel Flüssigkeit von der Gurke erwischt, dass das einfach flüssiger wird, dass es dann fast den Soßencharakter hat. Kein Problem, mischt man einfach ein bisschen Topfen unter.
Perfekt. Gut.
Wir haben jetzt noch ein letztes Rezept auf der Liste. Das zeige ich euch allerdings nicht vor, weil das ist ein Basisrezept, das ich ganz gern mitgeben möchte. Wie viel Zeit haben wir denn eigentlich noch? Oder sind wir schon drüber?
Nein, 5:03, also wir hätten noch 20 Minuten.
Oder? Ah ja, das ist ja super. Dann kann ich doch das machen, was ich gedacht hätte. Und zwar haben wir den sogenannten No-Waste-Kuchen. Das ist ein Grundrezept, bezieht sich auf ein Ei. Das heißt, das kann man beliebig vervielfachen, dieses Rezept. Und da kann man so ziemlich alles hineingeben, was so über ist. Zum Beispiel irgendeine beliebige Flüssigkeit. Das heißt, ob ich jetzt da, was er sieht, vielleicht habe ich noch einen Rest von einer Milch zu Hause oder für Erwachsene noch ein bisschen ein Eierlikör, den ich irgendwie weghaben möchte. Oder was er sieht, auch für Erwachsene, wenn da noch ein Schluck Wein drinnen ist, man weiß nicht recht, den mag ich eigentlich nicht mehr trinken, kann man den da reingeben. Oder wenn man ein bisschen...
Bitte? Buttermilch wahrscheinlich.
Zum Beispiel, ja. Oder egal, welche Flüssigkeit da halt über ist, frisch gepresster Saft, was auch immer, völlig egal. Das kann man verwenden. Dann Mehl gibt man da dazu. Dann nimmt man in dem Fall Öl her. Man könnte auch flüssige Butter nehmen oder weiche Butter, aber es geht mit Öl genauso gut. Dann Zucker muss man nicht unbedingt. Also für die Konsistenz und fürs Gelingen ist es völlig egal, ob man Zucker verwendet oder nicht. Es ist halt gewöhnungsbedürftig, wenn man einen ungesüßten Kuchen isst. Wobei ich auch sagen muss, wir haben vor einigen Jahren in Salzburg so eine große Veranstaltung gehabt mit ca. 3000 Leuten. Es war im Miele-Zentrum und ich habe eben unter anderem auch Kuchen gebacken mit den Leuten. Und vor lauter Reden habe ich vergessen, den Zucker hineinzugeben. Wir haben sehr viele Gewürze drin gehabt und es ist niemandem aufgefallen. Die Kuchen sind weggegangen wie die warmen Semmeln. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, weil ich gesehen habe, der Zucker steht ja noch da. Und dann war aber tatsächlich die Nachfrage der Leute, bitte, bitte, bitte backen Sie noch ein paar Kuchen ohne Zucker. Also wenn man entsprechend würzt, wir haben sehr intensive Gewürze verwendet. Also man kann vom Lebkuchengewürz über Zimt kann man natürlich auch verwenden. Man kann aber auch andere Gewürze verwenden, zum Beispiel eine Melisse oder sowas, die ein bisschen intensiver schmeckt. Völlig egal, dann schmeckt der Kuchen auch ohne Zucker relativ gut.
Was halten Sie davon? Es war ja mal zeitlang zum Süßen, vor allem Apfelmus zum Beispiel zu verwenden oder so. Bananenbrot ist ja eh also in der Corona-Zeit so Hype gewesen.
Also prinzipiell finde ich es top, nur es ändert sich die Konsistenz und natürlich auch der Geschmack.
Und manche sagen mit dem Fruchtzucker, also dass der dann zu stark drin ist und so weiter. Also dass das
ja, von der Fruchtzuckermenge her finde ich es jetzt nicht, weiß Gott, wie viel mehr, weil wenn ich jetzt Obst drüber gebe, dann habe ich auch einen Fruchtzucker drinnen. Also das würde mir jetzt gar nicht schrecken. Beim Fruchtzucker ist ja so, jeder von uns hat ja eine individuelle Toleranzgrenze, genauso wie beim Milchzucker, bei der Laktose. Und wenn ich die überschreite, kriege ich so oder so Probleme. Und beim Apfelmus, also da müsste man schon ganz pingelig sein, weil das hängt dann auch wieder von der Apfelsorte ab, zum Beispiel, wie viel Fruchtzucker drinnen steckt. Also das, da stellt sich die Frage, ob es wirklich der Zucker war, der Fruchtzucker, oder ob es nicht irgendeine andere Substanz war. Zum Beispiel eben das Maltodextrin im Kakao. Ich esse meinen Kuchen und trinke einen Kakao dazu, habe da Maltodextrin drinnen und dann kriege ich Bauchschmerzen. Also das würde ich mir genau anschauen. Bei der Banane dürfte es da sowieso keine Probleme geben, weil die Banane aufgrund des hohen Glukoseanteils sowieso eher weniger Probleme diesbezüglich macht. Nur es schmeckt halt dann alles sehr intensiv nach Banane. Das muss man halt auch mögen. Datteln funktionieren recht gut zum Süßen. Aber ja, wie gesagt, das verändert halt alles ein bisschen den Geschmack. Haben wir noch eine Frage? Knoblauch, steht da gerade drin. Das passt jetzt gut zum Apfelmus. Knoblauch finde ich auch gut dazu. Das wird wahrscheinlich zum Aufstrich dann gemeint gewesen sein. Aber ist natürlich super. Ja, Knoblauch passt auf jeden Fall hinein. Also Knoblauch ist sowieso in einem Aufstrich ein Must-Have. Bei den Kindern halt leider manchmal so, dass sie nicht manchmal oft so, dass sie das dann einfach nicht mehr essen wollen. Blöderweise. Na, sonst ist da nichts mehr dran. Ich würde gerne als letztes noch was sagen, und zwar zur Marmelade. Wie man da sieht, da habe ich verschiedene Marmeladen. Mein Mann isst nur rote Marmelade, deshalb färbe ich jede Marmelade ein bisschen rot, das heißt mit Brombeeren oder Erdbeeren oder so, deshalb sind die alle so ein bisschen rotstichig. Nicht wundern. Er isst schon seit seiner Kindheit nur rote Marmelade. Zum Beispiel die Marillenmarmelade wird bei mir gefärbt eben mit ein paar Heidelbeeren oder mit ein paar Brombeeren oder so, dann wird es eben rot und dann isst es.
Einfache
Möglichkeit. Man muss manchmal ein bisschen schummeln. Er sagt zwar dann manchmal, das schmeckt aber wie Marille, rote Marille in Weiß hat. Also, bei den Marmeladen ist so, da kann man relativ viel Zucker sparen, wenn man bei der Technik ein bisschen was ändert. Die meisten von uns haben das wahrscheinlich irgendwann so gelernt. Man nimmt einfach die Früchte, den Gelierzucker, ein bisschen Wasser und lässt das aufkochen. Stimmt, perfekt, nur man hat den Nachteil, dass die Hälfte des Zuckers den süßen Geschmack verliert. Also wir sind da durch Zufall drauf gekommen in die Lehrküche in Innsbruck, sonst hätte ich das auch nicht gewusst, weil wir eben da so verschiedene Fruchtsoßen und so zubereitet haben und dann drauf gekommen sind, dass die man eben danach süßt, süßer sind als die, bei denen der Zucker schon mitgekocht wird. Und aus dem heraus sind dann ganz, ganz viele Versuche entstanden. Ergebnis: Wenn man den Zucker nicht kocht, sondern zum Schluss dazu gibt, dann hat er die quasi doppelte Süßkraft. Und sonst verliert er es. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Pudding koche und ich gebe den Zucker von Anfang an dazu, brauche ich meine 3 Löffel. Wenn ich den Pudding koche, ohne Zucker koche und den Zucker dann erst dazu gebe, wenn der Pudding schon vom Herd ist und ein Hauch abgekühlt ist, also es wäre optimal, wenn er unter 70 Grad hätte, und dann den Zucker dazu gebe, dann brauche ich nur noch 1,5 Löffel. Die Süße ist so ziemlich die gleiche. Man muss es nur im Kopf schaffen. Also wenn wir die Blindverkostungen machen, fällt es den Leuten nicht auf. Aber sobald man sagt, das ist der mit weniger Zucker, dann schaltet sich unser Hirn dazu und sagt uns dann manchmal wahrscheinlich, oh, das kann jetzt aber nicht so gut sein, weil da ist nicht so viel Zucker drin. Das gleiche Prinzip können wir bei der Marmelade anwenden. Das heißt, wir dürfen nicht den Gelierzucker verwenden, weil da ist der Zucker ja schon drinnen im Gelierpulver, sondern wir müssen Gelierpulver verwenden. Das liegt immer im Supermarkt neben dem Gelierzucker, ist sogar günstiger. Das sind einfach so flache Packungen und die vermischt man dann mit dem Obst, kocht es genauso wie jede andere Marmelade, das heißt Obst und Gelierpulver miteinander vermischen, aufkochen. Und wenn es dann fertig gekocht ist, dann gibt man Zucker nach Geschmack dazu. Und zwar im Schnitt braucht man dann nicht mehr als 100 bis 200 Gramm Zucker. Und das war es dann schon. Also einmal ganz kurz aufkochen, wirklich nur ganz kurz. Wenn man es wieder länger kocht, ist der Effekt dahin. Sondern nur ganz, ganz kurz aufkochen und dann sofort abfüllen. Die Frage stellt sich, warum muss ich es nochmal kurz aufkochen? Wenn man den Zucker hineingibt, kühlt die Marmelade leicht ab und dann wird es kein Vakuum mehr bilden. Deshalb muss man einmal ganz, ganz kurz aufkochen und dann in die Gläser füllen und das war's dann schon.
Die 100 bis 200 Gramm sind
pro Kilo Frucht.
Genau. Und das reicht auch dann für die Haltbarkeit?
Locker. Wir haben es sogar, also ich habe jetzt ein Glas im Keller, da habe ich mit einer Freundin gewettet und das ist jetzt 11 Jahre, glaube ich. 11 Jahre ist das jetzt im Keller, also so eine Reihe. Und jetzt ja öffnen wir ein Glas. Es war bei keinem einzigen Glas Schimmel dabei und die waren komplett ohne Zucker. Also da haben wir gar keinen Zucker dazu gegeben, weil ich es einfach ausprobieren wollte, ob es bezüglich Haltbarkeit schon tatsächlich so gut dann ist, ob es dann nicht doch Schimmeln anfängt. Was auffallend war, aber das wird wahrscheinlich bei jeder Marmelade passieren, dass sie natürlich eintrocknet. Das heißt, je älter die Marmelade wird, desto trockener wird es da drinnen, obwohl der Deckel noch dicht ist. Aber offensichtlich geht doch ein bisschen was an Feuchtigkeit weg. Wahrscheinlich vergleichbar mit einer Farbdose. Wenn ich halt so eine Farbe habe, dann verschließe ich die zwar auch, aber trotzdem geht ein bisschen was weg und irgendwann ist sie halt dann trocken. Also das ist auffallend, aber sonst bezüglich Schimmel passiert da überhaupt nichts.
Es kommt die Frage mit Flohsamen.
Also, Flohsamen geht wunderbar, aber man muss die Dosierung echt peinlichst genau einhalten. Genauso wie bei Agar-Agar. Ich habe deshalb schmunzeln müssen, weil wir da auch so Versuche gemacht haben. Meine Agar-Agar-Marmelade war so hart, dass ich sie mitsamt dem Glas wegschmeißen müssen, weil wir es nicht mehr rausgekriegt haben. Und die mit Flohsamen, die war so schlutzig, also man hätte einen Ball formen können und den an die Wand schießen können, weil das so fest war. Also es geht sehr gut, sehr, sehr gut, aber man muss echt aufpassen, dass man nicht zu viel erwischt. Beim Agar-Agar ist so, da kann man relativ einfach dosieren. Da steht die Dosierung genau drauf. Beim Flohsamen ist blöderweise so, dass es offensichtlich verschiedene Flohsamen gibt, die in der Gelierwirkung offensichtlich anders sind. Das heißt, also wenn ich ehrlich bin, ich habe die Flohsamen wieder ad acta gelegt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man die richtige Dosierung erwischt, halt also ein Lotteriespiel ist. Entweder ist dann eine flüssige Soße. Bei mir war es halt jetzt in letzter Zeit immer eher flüssige Soße, weil ich mir nicht mehr getraut habe, so viel hineinzugeben, weil eben das so dann grausig geworden ist. Aber funktionieren tut's.
Und dann müsste man auch wieder Lebensmittel wegwerfen, wer dann ausschaut. Also von daher nimmt man das Altbewährte dann wahrscheinlich.
Ja, das ist Pektin. Also das im normalen Gelierpulver drin ist Pektin. Also das ist ja der Stoff, der zum Beispiel in den Preiselbeeren drinnen steckt und der die Preiselbeere so... Bei der Preiselbeermarmelade braucht man ja kaum noch Gelierpulver dazugeben, weil die Preiselbeere selber schon so geliert. Also das ist dieser gelierende Stoff, den haben wir da auch drinnen.
Das war nur die Frage, ob das mit dem Gelierpulver auch bei Gelees funktioniert. Ja, klar, oder?
Ja, ja, klar, klar, klar. Funktioniert das auch. Bei den Gelees ist es halt so, wenn man da keinen Zucker hineingibt, dann ist das halt schon eine sehr saure Geschichte. Das ist halt dann eine Geschmackssache.
Muss man dann schauen, was schmeckt und was in der Familie
machbar akzeptiert wird. Genau. Was wir auch schon gemacht haben, weil es gibt ja immer wieder den Wunsch, Marmelade mit Honig zuzubereiten. Das ist ein bisschen ungeschickt, weil der Honig sollte ja nicht über 40 Grad erhitzt werden. Mhm. Aber da gibt es eine einfache Methode, man bereitet die Marmelade ohne Zucker zu und gibt dann, wenn man es öffnet, einfach den Honig hinein. Das lässt sich wunderbar vermischen. Man muss halt ein bisschen flüssigeren Honig verwenden, also nicht diese Creme-Honig, aber das funktioniert perfekt.
Die Carola hebt die Hand.
Aber, ja. Wegen der Menge von der Marmelade, die 200 Gramm Zucker auf ein Kilo Früchte.
Genau, 100 bis 200 Gramm.
100 bis 200.
Also zum Beispiel, ich habe jetzt, das ist jetzt ein Mix aus Brombeere. Das sieht man jetzt gar nicht, gell? Das ist, ich sage immer Fruchtcocktail dazu, das ist ein Mix aus Brombeere und Zwetschge, was halt einfach alles gleichzeitig reif wird. Ein paar Himbeeren sind noch drin und wir haben ein paar so Herbsterdbeeren, die habe ich da auch noch hineingegeben und ein bisschen Fallobst, sprich Äpfel, sind auch noch drinnen. Also das ist so eine Mixtur und da habe ich jetzt nur 100 Gramm gebraucht, weil die Früchte so süß von Haus aus schon waren, dass ich eben da nicht mehr als 100 Gramm gebraucht habe. Bei Riebesselmarmelade zum Beispiel, da geht es mit den 100 Gramm schon ziemlich sauer her, da würde ich halt mehr nehmen. Also ich würde sowieso empfehlen, dass man sich zu Beginn einfach einmal also einen Löffel Marmelade herausnimmt und einmal schaut, wie viel Zucker braucht es denn.
Ja, super Tipp, vielen Dank.
Und dann, wichtig ist nur, dass man nicht seinen eigenen Speichel hineinbringt in die Marmelade. Weil zum einen wird es dann ganz flüssig, weil der Speichel Kohlenhydrate verdaut. Und zum anderen kann es passieren, dass das Gären anfängt da drinnen im Glas. Das wäre dann nicht so optimal.
Ich glaube, es sind viele am Einmachen und Früchte verarbeiten. Es kommen ein paar Fragen. Zum einen noch, die kann man auch Birkenzucker verwenden. Und zum anderen, wie ist es mit Gelierzucker 3 zu 1?
Also der Birkenzucker, ich bin kein Fan von Birkenzucker, außer man hat ziemlich starke Verstopfung, dann kann man den verwenden, weil er wirkt ein bisschen abführend, wenn man zu viel verwendet. Und er hat auch meiner Ansicht nach sonst nicht den Vorteil, den man sich erhoffen könnte oder möchte. Ich persönlich bin immer ein Fan von ganz normalem Zucker, aber dafür weniger. Und mit den Techniken einfach versuchen, so viel Zucker einzusparen, wie es nur irgendwie geht. Aber jetzt auf irgendwelche Alternativzucker umzusteigen, finde ich persönlich nicht so optimal. Beim Birkenzucker, also Xylit oder auch Erythrit, dieser ZUKKA-Zucker, den man auch im Handel kriegt, erlebe ich immer wieder, dass die Leute einfach dann klagen und sagen, wow, sie haben so Darmbeschwerden, Blähungen, bis hin zu Durchfällen. Und das dann aber oft auf was anderes schieben und nicht auf diese Ersatzzucker. Deshalb würde man das schon sehr gut überlegen. Bezüglich Gelierzucker 3 zu 1, da haben wir wieder dieses Dilemma mit dem Zucker. Das heißt, es ist zwar weniger Zucker drin, aber der Zucker ist trotzdem drinnen. Statt Gelierzucker 3 zu 1 würde ich Gelierpulver 3 zu 1 nehmen. Das ist quasi Gelierzucker ohne Zucker.
Genau. Vielleicht ganz kurz, also mir vom AKS empfehlen normalerweise auch möglichst normalen Zucker und mit irgendwelchen anderen Austausch, je nachdem eben wie halt Bedürfnisse und andere Themen hinten dran sind. Was wir noch in einem Workshop haben, was ich mal entdeckt habe, es gibt ja auch den Bio-Rübenzucker aus Österreich. Also wenn man jetzt so ganz nachhaltig und wirklich alternativ, dann kann man ja sagen, okay, dann hole ich mir einen, das sind die Rüben aus Österreich, Bio-Anbau. Ist auch teurer, natürlich, die ganzen Alternativen sind teurer als wie der klassische Zucker, aber das ist dann unser Thema.
Okay. Jetzt. Ja, das ist sicher super. Also. Vielleicht kommt dazu noch ein kleiner Punkt bezüglich Rohrzucker. Man hat ja immer so eine fast heilige Vorstellung vom Rohrzucker, weil der ist irgendwie so mystisch. Ich habe es mir gegönnt, bin nach Ägypten geflogen und habe mir eine Rohrzucker, also nicht nur eine, mehrere Rohrzuckerplantagen angeschaut, würde ich jedem empfehlen, ist sensationell. Vielleicht war auch da schon mal jemand, der hat sich das angeschaut. Und zwar, was man so bei uns wahrscheinlich nicht denkt, das ist, dass die da unten ja kein Wasser haben. Die haben nur das Nilwasser und das aufgestaute Wasser vom Aswan-Staudamm. Und die waschen alles mit dem Nilwasser. Und die bewässern auch alles mit dem Nilwasser. Das heißt, diese diese Rohre, diese Zuckerrohre, die werden mit Nilwasser gewaschen. Und das Nilwasser wird davor nicht gereinigt, sondern das wird einfach, da gibt es so ein Rinnsal vom Nil hinein in die Firma und das war in jeder Firma genau gleich, das wird mit dem gewaschen. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum wir immer wieder mal irgendwelche Keime auf dem Obst, auf dem Gemüse, auf die Kartoffeln, Salmonellen oder was auch immer drauf haben, weil die einfach dieses dreckige Wasser verwenden, um das Ganze zu waschen. Und wenn die dann diese Säfte zum Beispiel pressen, dann wird die Anlage mit Nilwasser gewaschen.
Kein Grundwasser, kein Quellwasser, kein...
Nichts. Ganz schräg an der Geschichte, ich bin dann eingeladen worden auf ein Glas Zuckerrohrsaft. Und habe dieses Glas Zuckerrohrsaft getrunken. Und wie ich dann rausgegangen bin aus der Firma, habe ich gesehen, dass der Herr, der da ausschenkt, also das war so ganz eine schräge Bar mitten da im Sand drinnen, und der Herr, der das ausgeschenkt hat, hat dann die Gläser am Boden unten in dem Rinnsal gewaschen, das eben auch vom Nil gekommen ist. Das heißt, keine Spülanlage, kein Nix, sondern das ist einfach am Boden gewaschen worden mit dem Nilwasser und batsch hat der Nächste wieder sein Trinkkrieg. Also schon ganz spannend.
Ja, andere Länder, andere Sitten. Genau. Vielleicht ganz kurz, damit ich das nicht vergesse, weil das war ganz vorher schon im Chat.
Ja.
Anna, die Frage wegen den Aufstrichen, Humusaufstriche und andere Hülsenfrüchte.
Super, perfekt. Also super Geschichte. Vor allem in Kombination mit Getreide, also Getreide und Hülsenfrüchte, ergibt ja in der Zusammensetzung her, in der Eiweißzusammensetzung her im Prinzip ein Stück Fleisch. Also das wäre Spitzenfleischersatz, absolut perfekt.
Da muss man auch ein bisschen Übung haben mit dem Humus oder so, erfahrungsmäßig die Kichererbsen und so weiter, dass man da gute Konsistenz hat.
Ja, dass nicht zu flüssig wird und nicht zu fest. Aber
es gibt viele gute Kombinationen, oder?
Ja, also im Prinzip könnte man als Basis, anstatt dem, was ich jetzt da gemacht habe, könnte man als Basis eben diese pürierten Kichererbsen nehmen zum Beispiel und auch da hineinmixen, was einem gefällt. Mhm. Also da ist beides absolut möglich.
Mhm.
Ja,
gut.
Ich habe eben eigentlich nur heimische Lebensmittel genommen, weil ich mir gedacht habe, in die Ferne müssen wir jetzt nicht ganz schweifen, aber natürlich geht das auch. Oder Erbsenaufstrich zum Beispiel oder Bohnenaufstrich aus den Bohnen, die es bei uns gibt, oder Linsen, was auch immer. Also das ist, ja, weiße, ich lese gerade im Chat, weiße Bohnen sind sehr gut, ja, das ist spitze.
Genau.
Sehr billig eigentlich, ein billiges Essen, aber trotzdem wahnsinnig gesund.
Deswegen ist es ja oft nicht so angesehen gewesen. Also die Hülsenfrüchte sind jetzt gerade ein bisschen eine Revolution wieder gekommen. Aber sind lange Zeit ja vergessen worden. Und so als alte, arme Leute essen alte Leute. Mhm. Aber es passt dann auch zusammen. Also man hat es halt so
abgepackt. Ja, für die Darmbakterien ein Festessen.
Genau.
Also das wäre ja eigentlich ein super, super Essen. So ein, zweimal in der Woche irgendwas mit Hülsenfrüchten ist eigentlich ein Must-Have.
Ja, das ist ideal. Ja gut, sind wir schon durch mit den Rezepten?
Wir sind durch, wir haben alle erledigt.
Vorhin hat noch eine Kollegin gesagt, was will sie das wirklich in einer Stunde alles machen? Wie macht sie denn das? Und dann gesagt, ja, ich lasse mich überraschen und ich nehme an, sie ist gut vorbereitet, so wie ich sie kenne. Und so war es auch. Wir sind wirklich durchgekommen.
Ja, eben das letzte Rezept
noch. Nicht probieren, leider nicht schmecken. Das geht online noch nicht.
Ja, leider, das ist schade. Das ist der einzige Nachteil, weil sonst finde ich online ja sehr praktisch. Aber das mit der Kamera habe ich noch nicht ganz gelöst und dass man es nicht kosten kann, das ist blöd, dieser Nachteil.
Also ich fand es jetzt mit der Kamera gut gelöst. Ich hoffe, unsere Teilnehmerinnen haben das auch so empfunden, aber also man hat gut mitverfolgen können und genau, es wird uns jetzt alle interessieren, wie es schmeckt, der Kuchen und das Brot und die Aufstriche, aber vielleicht hat ja der eine oder andere sofort jetzt Lust, weil eigentlich ist ja bei einigen wahrscheinlich schon Essenszeit normalerweise oder steht auf alle Fälle bevor und man hat ja gesehen, das geht ganz schnell. Also vielleicht hat der ein oder andere Lust, jetzt kurz einen Aufstrich zu machen, hat ein Brot da oder macht es für den Abend, probiert es mal schnell aus. Und versucht da das ein oder andere wirklich gleich in die Praxis weiterzubringen, weil was ja immer das Thema ist, man hat jetzt viel gehört. Ich sehe jetzt da schon im Chat auch. Vielen Dank für die Referentin. Es war toll, tolle Fortbildung. Wir werden auch gleich noch den Link bitte in den Chat stellen, eben Evaluation, dass man da noch kurz auch uns Rückmeldung gibt, dass wir wissen, wie es weitergeht. Birgit hat gerade meine Kollegin den Link reingestellt. Also bitte anklicken und kurz, ganz kurz geht es Rückmeldung geben. Aber eben, also dass man das, was man jetzt gehört hat, auch wirklich gleich umsetzen kann, ist immer wichtig, oder sich jetzt sofort vorzunehmen. Ich habe vorher das Bild mit der Schatzkiste gehabt. Was möchte ich vielleicht gleich heute noch ausprobieren, jetzt an den Rezepten, oder was haben wir für Ideen, was man mit den Schülern, Schülerinnen umsetzen kann? Wir haben einige, die Mittags-, Nachmittagsbetreuung machen mit dabei. Was kann ich da machen? Oder eben die Lehrpersonen im Unterricht. Ich denke, es ist mal ganz gut, das gleich herzuholen, eben was von den Sachen ist mir wichtig und was möchte ich gerne machen. Genau. Vielen, vielen Dank. Frau Kirchmeier, was noch so als Abschluss? 3 Punkte, die Sie möchten, das hängen bleiben, zum Beispiel, falls Sie das jetzt so spontan machen können. Was ist Ihnen wichtig, was alle Teilnehmerinnen so mitnehmen?
Also zuerst auch noch einmal vielen, vielen Dank. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt dann rausfalle, weil um Einschalten den Strom aus. Ja. Mir ist ein Satz jetzt eingefallen von einer Vorarlbergerin, einer sehr alten Dame, die gesagt hat, seitdem es diese Kalorien gibt, Betonung auf Kalorien, sind die Leute dick. Das heißt, was ich einfach mitgeben möchte, nicht zu viel übers Essen nachdenken, sondern einfach genießen, so wie wir das ja heute in diesem Genussseminar auch gehört haben. Und einfach bewusst machen, in welcher wunderbaren Region wir wohnen dürfen, welche wunderbaren Lebensmittel wir vor der Haustür haben, und sich nicht verrückt machen lassen, wenn wieder irgendein neuer Trend daherkommt. Ich sage immer, am liebsten hätte das die Uroma gegessen oder hätte das die Uroma getan. Dass man einfach wieder seinen Hausverstand einschaltet und sagt, ich muss mich nicht fertig machen. Ich genieße einfach mein Leben ein bisschen und schaue, dass sie regional, saisonal ist. Dann habe ich eigentlich das Beste